Wie akut ist denn dieses Problem von Klinikschließungen in Deutschland aktuell?
Ja, aus unserer Sicht vom Bündnis Klinikrettung ist das ein sehr akutes Problem. Man kann das direkt auch mit Hilfe der Zahlen vom Bundesrechnungshof sehen. Die haben nämlich dieses Jahr Zahlen veröffentlicht, dass 40% der Krankenhäuser mit Verlust arbeiten und 13% sogar von Insolvenz bedroht sind. Da sieht man also ganz deutlich, dass das überall brennt und dass da die Krankenhäuser total mit dem Rücken an der Wand stehen.
Also die Situation ist am Brennen. Jetzt klingt es ja erstmal ein bisschen absurd, dass Krankenhäuser mit Verlust arbeiten oder von einer Insolvenz betroffen sind. Einerseits sind sie ja eigentlich öffentlich finanziert und andererseits haben sie einen Versorgungsauftrag. Wieso, sind denn Krankenhäuser unter so einem ökonomischen Druck?
Ja, da muss man etwas ausgreifen, wie überhaupt die Krankenhäuser finanziert werden. Es gibt nämlich da so eine Zweiteilung. Es gibt einerseits die Bundesländer und die müssen für Investitionen, für die Ausstattung, für die Gebäude sorgen etc. Und dann eben auf Bundesebene wird geregelt, wie sonst über die Krankenkassengelder, auch über Steuergelder Krankenhäuser finanziert werden. Und da gibt es eben seit langer Zeit das sogenannte Fallpauschalensystem. Das bedeutet ganz kurz gesagt, dass ein Patient nicht umfassend angeschaut wird, sondern es gibt einen vordefinierten Fall und für den gibt es von der Ankunft im Krankenhaus bis zu seiner Entlassung einen bestimmten Betrag X. Und der wird dann regelmäßig angepasst, aber das ist insgesamt ein fixer Betrag. Und wenn das dann nicht hinhaut, dann hat das Krankenhaus das Problem, dass es diese Mehrkosten, die entstanden sind, weil der Patient längere Erklärungen gebraucht hat, weil es ein komplexerer Fall war oder so. Solche Mehrkosten muss das Krankenhaus dann selber irgendwie wieder reinwirtschaften. Und das setzt dann eben die entsprechenden Krankenhäuser unter Druck, wenn sie nicht genug Geld bekommen, dass sie da entweder mehr Patienten schneller behandeln oder an sonstigen Dingen sparen. Und genau das ist eben auch in den letzten Jahrzehnten passiert, dass eigentlich diese Fallpauschalen grundsätzlich zu kurz gegriffen haben und dass eben die Krankenhäuser nicht genug Geld bekommen haben für die Patientenversorgung und dass sie dann sich unter Druck gesetzt gefühlt haben und auch tatsächlich unter Druck gewesen sind, irgendwo das Geld wieder reinwirtschaften zu müssen. Und dieser Druck war noch umso höher, weil eben auch die Bundesländer, die ja diese Investitionskosten bezahlen müssen, auch nicht genügend im erforderlichen Maße an Geld den Krankenhäusern gegeben haben, sondern da auch immer zu wenig gezahlt haben. Und Sie sagten ja jetzt, ein spezielles Problem ist eben die Frage der öffentlichen Finanzierung, dass man da denkt, das ist doch jetzt alles von staatlicher Seite aus gewährleistet, dass wir Krankenhausversorgung haben. Jetzt hat es gerade in der Leitung gepiept. Sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da.
Genau, also jetzt waren wir bei dem Punkt der öffentlichen Häuser auch. Jetzt hatte ich beschrieben, dass eigentlich eben das Geld nicht reicht in den Krankenhäusern und zwar schon jahrzehntelang nicht durch dieses Fallpauschalensystem und die fehlenden Investitionskosten. Und das hat eben dazu geführt, dass ganz, ganz viele Häuser Verluste schreiben oder eben auch sowieso schon geschlossen haben. Wir haben eben eine große Privatisierungswelle gehabt. Das bedeutet, dass entweder Abteilungen geschlossen worden sind, verkauft worden sind oder ganze Häuser verkauft worden sind. Und das betrifft vor allen Dingen auch kleinere Krankenhäuser, die eben regional verortet sind, also in den Kommunen, wo früher auch ganz häufig ja Kommunenträger von Krankenhäusern gewesen sind.
Ja, auf diese kleinen Krankenhäuser möchte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen und auch auf die fehlende Finanzierung der Bundesländer, wenn es um die Infrastruktur der Krankenhäuser geht. In Sachsen-Anhalt fehlen da so schätzungsweise 2,1 Milliarden an Investitionen und auch in Sachsen-Anhalt wurde mitten in der Corona-Pandemie ein kleines Krankenhaus geschlossen, nämlich das Krankenhaus in Havelberg. Die BewohnerInnen dort müssen jetzt mindestens 30 Kilometer zum nächsten Krankenhaus fahren. Und das ist ja einerseits erstmal komisch oder vielleicht auch kritikwürdig, dass ein Krankenhaus geschlossen wird in der Pandemie. Der damalige Träger des Krankenhauses, die private KMG, hat aber sogar 6 Millionen Euro an Prämie für die Schließung dieses Krankenhauses bekommen. Wird da in Deutschland, also werden Unternehmen, seien sie jetzt öffentlich oder privat, werden sie finanziell unterstützt, wenn sie Krankenhäuser schließen? Also das klingt, wirkt ja erstmal so, als gäbe es dann einen politischen Wille nach dem Schließen von Krankenhäusern.
Ja, das ist tatsächlich kein Einzelfall, was Sie dort schildern von dem Träger, der dafür auch noch Geld bekommen hat. Es gibt ja seit einiger Zeit den sogenannten Krankenhausstrukturfonds. Der wurde beschlossen von Seiten des Bundes. Das Bundesgesundheitsministerium hat das eingebracht, die Regierung hat das beschlossen. Und das legt fest, dass Krankenhäuser, die Betten zumachen, Betten abschaffen, dafür gefördert werden. Und wenn man da jetzt mal eine Zahl anguckt, ich greife mal zwei Zahlen raus, was das bedeutet, dann heißt es zum Beispiel, wer zwischen 11 und 30 Betten abbaut, weniger anbietet, kriegt 4.500 Euro pro Bett. Und nochmal eine zweite Zahl, wer dann über 90 Betten abbaut, der kriegt 12.000 Euro pro Bett. Und damit sieht man, dass eigentlich belohnt wird, je mehr Betten man abschafft, je mehr Betten man abbaut, umso mehr Geld bekommt man auch. Also da sieht man ganz klar in diesem Gesetz, dass von der Regierung aus gefördert wird, dass Betten abgebaut werden und dass letzten Endes natürlich, wenn auch keine Betten mehr da sind, keine Patienten mehr versorgt werden können und dass das auch diesen Schließungsprozess befördert. Und es gibt grundsätzlich auch schon längere Zeit eine Reihe von Institutionen und Beratungsfirmen, die auch dafür plädieren, dass es besser ist, wenn in Deutschland noch viel mehr Krankenhäuser geschlossen werden. Und da gibt es so eine Zahl, dass da unter Umständen bis zu 600 Krankenhäusern insgesamt noch geschlossen werden sollten. Die wird derzeit diskutiert. Und das Problem ist eben, dass das vor allen Dingen bisher auch bei den Krankenhausschließungen die kleinen Häuser betrifft. Und warum ist das aus unserer Sicht ein Problem? Weil ja gerade die kleinen Häuser vor Ort dafür sorgen, dass Menschen, die nicht so mobil sind, die eben ein erreichbares Krankenhaus brauchen, tatsächlich auch ein Krankenhaus dann vorfinden können. Wenn die dann zu sind, weite Wege haben, Sie haben es selbst auch geschildert gerade eben, wie es in Havelberg gewesen ist, dann ist man auf Hilfe angewiesen. Wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, hat man wieder das Problem, dass die Nachsorge weit weg ist und dass vielleicht das Krankenhaus gar nicht weiß, wer da vor Ort dann die Nachsorge macht nach der stationären Behandlung. Das sind Fragen also vor Ort, gerade für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderung oder auch für Menschen, die nicht so viel Einkommen haben, die nicht so viele Möglichkeiten haben, in ein anderes Krankenhaus zu gehen, dass da die entsprechenden Häuser eigentlich da sein müssten. Die werden aber politisch gar nicht beachtet.
Ja, diese Forderung nach dem Schließen von Krankenhäusern, das fällt oder läuft ja häufig dann unter dem Motto des dänischen Modells, wo das angeblich so läuft in Dänemark. Vor allem die Bertelsmann Stiftung fordert das ja seit Jahren, aber auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich immer mal wieder dafür ausgesprochen. Wie argumentiert denn die Seite, die meint, es sei notwendig, dass Krankenhäuser geschlossen werden? Weil das klingt ja erstmal nicht so sinnvoll auf den ersten Blick.
Ja, genau. Also die Idee dahinter auch schon seit Jahren verfolgt ist, dass man sagt, ja, wir ziehen einfach die Häuser zusammen. Also wir spezialisieren Häuser, dass die nicht mehr in der Breite Angebote machen, sondern dass sie sehr viel spezieller arbeiten. Und wir zentralisieren auch mehr Häuser. Das bedeutet eben, dass nicht mehr so viel in der Fläche zur Verfügung steht, sondern eben nur noch an bestimmten zentralen Orten dann Krankenhausversorgung stattfindet. Und das Ganze auch sozusagen nach gestuft, noch nach Komplexität, dann je nachdem, wie speziell, wie komplexe Behandlungen dann angeboten werden. Und da ist dann eben ein Gedanke, dass man sagt, ja, das sollte dann eben so sein, dass wenn man da so eine Zentralisierung hat, da dann wirklich auch die Spezialisten sitzen, die dann entsprechend hochkomplexe Behandlungen machen können und dann in abgestufter Weise noch spezialisierte Einzelfachkliniken sind. Und vielleicht noch dann Grundversorgung in sogenannten integrierten Versorgungszentren vor Ort. Also das ist so ungefähr die Idee, mit der da gearbeitet wird bisher. Und man sieht aber jetzt eben in der Corona-Pandemie, dass die Krankenhäuser ja permanent Patienten verlegen müssen. Also dass sie eigentlich die Versorgung, die man vor Ort braucht, gar nicht mehr leisten können. Und das sind schwerkranke Patienten, die dann da unter Umständen sogar in eine gefährliche Situation gebracht werden, wenn sie verlegt werden. Und dass das eigentlich jetzt für Deutschland kein gutes Modell ist. Also es gibt eben in Dänemark dann auch ganz andere strukturelle Voraussetzungen. Das Land ist ganz organisiert, es hat ein ganz anderes Finanzierungsmodell. Und ein weiterer speziellerer Punkt ist auch die Rolle der Pflege. Also die ist im Ausland eben auch viel verantwortungsvoller aufgestellt und kann da viel besser die Leistung mit unterstützen im Krankenhaus als in Deutschland.
Also das dänische Modell möglicherweise doch nicht so ein gutes Beispiel für die Realität hier in Deutschland. Jetzt kämpft ihr als Bündnis gegen die Schließungen von Krankenhäusern und auch die Menschen in Havelberg von dem Verein Pro Krankenhaus Havelberg kämpfen seit über 2 Jahren für den Erhalt oder den Wiederaufbau einer medizinischen Versorgung, die 24/7 dort funktioniert. Und dafür bekommen sie auch viel Aufmerksamkeit, aber so richtig konkrete Erfolge zu erzielen, das ist dann doch sehr schwer. Ein bisschen haben sie das schon geschafft, aber trotzdem ist es ein sehr ausdauernder Kampf. Wie geht ihr da jetzt als Bündnis vor? Also was macht ihr für Erfahrungen in dieser Auseinandersetzung um den Erhalt von Krankenhäusern in Deutschland?
Ja, wichtig ist auf jeden Fall mal festzustellen, dass das eben wirklich nicht nur ein Problem in einzelnen Regionen und einzelnen Bundesländern ist, sondern dass es ein flächendeckendes Problem ist. Und für uns ist es eben jetzt ein großes Anliegen, nochmal die politisch Verantwortlichen, das sind nämlich im Wesentlichen die Bundespolitiker in diesem Fall, da aufmerksam zu machen, dass der Handlungsbedarf extrem hoch ist und dass die Gesamtpolitik, die Gesamtausrichtung, die da gefahren wurde in der Vergangenheit, geändert werden muss. Und das Bündnis Klinikrettung hat jetzt eine Kampagne gestartet unter dem Motto Kliniken erhalten, Versorgung sichern. Was in gewisser Weise für sich spricht, die Versorgung ist offensichtlich nicht mehr gesichert vor Ort. Das sind ja gerade Beispiele, die wir jeden Tag in der Presse sehen. Und dass die Kliniken erhalten werden, ist auch nicht mehr selbstverständlich. Und wir erwarten eben von der Koalition, dass sie entsprechend jetzt auch in der Krankenhausfinanzierung nochmal aufsattelt und auch der Expertenkommission entsprechende Aufträge gibt, die da geplant ist, dass die Krankenhausfinanzierung auf vernünftige Füße gestellt wird. Und unsere Möglichkeiten als Bündnis von Bürgerinitiativen und lokalen Vereinen sind natürlich einerseits, dass wir die Kommunalpolitiker und auch die Landespolitiker direkt mit Forderungen konfrontieren, soweit das eben spezifische Verhältnisse vor Ort auch sind und im Land Probleme liegen. Und für die Bundespolitik machen wir natürlich auch entsprechende Forderungen auf, die wir den Fachpolitikern mitgeben, aber auch dem demnächst ja benannten Gesundheitsminister oder der Gesundheitsministerin und der Regierung insgesamt der Koalition. Außerdem sind Öffentlichkeitsaktionen geplant, also dass man natürlich auch entsprechend Presse informiert und die Bevölkerung informiert, dass wir da Demonstrationen vor Ort unterstützen als Mitglieder dann im Bündnis und damit dann auch auf die Probleme aufmerksam machen.
Jetzt haben Sie eben schon die Koalition und auch die Bundespolitik angesprochen. Die Koalition hat ja mittlerweile ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Was lässt sich denn da jetzt schon sagen über die zukünftige Politik dieser Koalition im Hinblick auf den Erhalt oder den Schließungen von Krankenhäusern? Wie optimistisch oder pessimistisch blicken Sie da auf die nächsten 4 Jahre?
Ja, wir haben den mit großen Erwartungen gelesen, den Koalitionsvertrag. Und das war dann sehr enttäuschend eigentlich. Denn für die Krankenhausfinanzierung gibt es da nur wenige Zeilen und es gibt eigentlich kein klares Bekenntnis der Ampel, dass man Krankenhäuser dann auch sicher ausfinanzieren will. Also ich hatte ja geschildert, dass das Grundproblem ist, dass die Krankenhäuser nicht genug Geld bekommen für die Leistungen, die sie eigentlich erbringen, um die Patienten gut zu versorgen. Und da würde man sich natürlich als Bevölkerung wünschen und wir als Bündnis uns vorstellen, dass da jetzt eine klare Aussage kommt, dass die Versorgung gesichert wird und dass auch die entsprechende Finanzierung, insbesondere der kleinen Häuser, abgesichert wird durch neue Regeln, halt neue Bundesgesetze, die dann die entsprechende Finanzierung definieren. Und genau das ist aber nicht erfolgt. Also es gibt ein paar vage Stichworte, zum Beispiel, dass man jetzt das geltende Fallpauschalensystem in einigen Punkten reformieren möchte und dass man Vorhaltepauschalen einführen will. Aber das ist eben alles sehr vage. Also man hat diese Problematik jetzt aufgegriffen, die wir auch während der Corona-Zeit gesehen haben. Zum Beispiel, dass da nicht genügend Masken waren, dass da nicht genügend Material war und solche Dinge. Also Vorhaltepauschalen in diesem Sinne, aber sicher auch im Sinne von laufenden Kosten, die man vorhalten muss. Nur gibt es eben keine klare Aussage dazu, dass die kleinen Häuser, die die Menschen brauchen, damit ihr Bedarf gedeckt wird, wirklich ausfinanziert werden. Und unsere Vorstellung ist eben gewesen, dass die Regierung sich klar dazu bekennt, dass wir diese Art Finanzierung wieder haben werden und dass es klar vom Tisch geräumt wird, dass die Krankenhausschließungen aufhören. Und genau da gibt es keine klare Aussage dazu im Koalitionsvertrag. Es gibt eben nur allgemein ein paar Stichworte. Aber ob die Gesamtrichtung jetzt weiterhin bleiben wird, dass die Krankenhäuser geschlossen werden und dass man stattdessen gerade eben vor Ort eher so kleinere, ich sag mal, Mini-Versorgungen, Gesundheitszentren aufstellen wird, wo eben gar nicht rund um die Uhr Ärzte da sein werden. Ob das nun so kommt oder ob man sich dann doch noch bekennt zu den kleinen Häusern und zu einer verlässlichen Versorgung, dazu ist es nicht wirklich klar gekommen, zu einer Aussage.
Jetzt würde ich gerne nochmal als abschließende Frage nochmal wegkommen von der Bundespolitik, die ja zum Beispiel dann das DRG-System und die Fallpauschalen definiert, zurück zur Landespolitik, die wiederum ja verantwortlich ist für die Finanzierung der Infrastruktur. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass zumindest in Sachsen-Anhalt, ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich, dass dem Bundesland durch die Jahrzehnte der von neoliberaler Spar- und Privatisierungspolitik das Bundesland sich selbst die Möglichkeiten genommen hätte, in irgendeiner Form da tatsächlich intervenieren zu können oder auch mehr finanzieren zu können, weil einfach das Geld nicht da ist, die Ressourcen nicht da ist, der politische Wille auch nicht da ist, aber man den Handlungsspielraum selbst von sich so eingegrenzt hat, dass es jetzt schwer ist oder zumindest schwer vorstellbar ist, dieser Politik der Schließungen von Krankenhäusern oder des Rückbaus von öffentlicher Versorgung, der jetzt wieder was entgegenzusetzen. Wie würden Sie das sehen? Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen, wo Sie glauben, nee, das ist nicht so? Und was bedeutet das dann aber auch für diesen Kampf von einer funktionierenden öffentlichen Gesundheitsversorgung als Teil von einer öffentlichen Daseinsversorgung?
Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hatten Sie so ein bisschen jetzt hervorgehoben, ob die Bundesländer überhaupt so viel Handlungsmöglichkeiten haben, auch jetzt gerade was Finanzen anbetrifft. Und da ist ganz klar nochmal hervorzuheben, es gab im Vorgespräch zum Koalitionsvertrag die Idee, dass Bund und Länder gemeinsam jetzt in gewisser Weise so einen neuen Topf machen, ja, um auch, dass die Länder auch vom Bund dann nochmal stärker entlastet werden oder zumindest die sich da in die erste Reihe stellen, dann auch Investitionskosten zum Beispiel von der Bundesregierung mitbezahlt bekommen. Da stand zunächst irgendwie auch in der Diskussion, das ist jetzt aber nicht in den Vertrag gekommen. Und interessant daran ist im Moment, dass also die Idee ja da war und dass sie auch ernsthaft diskutiert wurde und dass insofern durchaus Lösungsmöglichkeiten zum Beispiel darin bestünden, dass Bund und Länder jetzt auch gemeinsam an einem Strang ziehen, um zu sagen, ja, wir brauchen doch die Krankenhäuser vor Ort und wir müssen da einfach auch die Finanzierungsgrundlagen dann gemeinsam sicherstellen. Und das ist natürlich ein Punkt, der muss zwischen Bund und Ländern diskutiert werden. Nachdem er jetzt nicht mehr fix in den Vertrag gekommen ist, muss er weiter diskutiert werden. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, denke ich, die Länder dann auch entsprechend nochmal zu unterstützen. Das ist dann die Frage des politischen Willens, ob man das machen möchte oder nicht. Dann ist ein weiterer Gesichtspunkt aus unserer Erfahrung heraus, dass ja diese Privatisierungswelle, von der wir gesprochen haben, dass viele Krankenhausabteilungen und ganze Häuser verkauft worden sind, die hatten ja zur Folge, dass da jetzt ganz viel Ketten auf dem Gesundheitsmarkt aktiv sind und Krankenhäuser betreiben, die Gewinne erwirtschaften. Also das spricht quasi schon für sich, dass da durchaus auch Geld erwirtschaftet wird, was im Grunde genommen den Krankenhäusern natürlich zur Verfügung gestellt werden müsste. Und das ist dann auch eine politische Frage, ob man da das aufgreift und sagt, hey, da wird einfach mit Krankenhaus Geld gemacht. Dieses Geld, das braucht das Krankenhaus. Und wir als Politik müssen dafür sorgen, dass das auch so kommt.